Deutschlandfunk Musikpanorama.
Den ersten Teil der Sendung hat fast komplett die große Messe Köchelverzeichnis 427 von Wolfgang Amadeus Mozart eingenommen. Um die Besonderheiten dieser Messe besser zu begreifen und auch um die Raffinessen der kleinen Messe Köchelverzeichnis 258 zu erkennen, habe ich für diese Sendung mit dem Musikwissenschaftler Professor Hartmut Schick gesprochen. Er lehrt an der LMU in München. Sein Forschungsschwerpunkt liegt derzeit bei Richard Strauss, denn er ist Projektleiter der kritischen Ausgabe der Werke von Strauss. Vor 17 Jahren hat sich Hartmut Schick in ein ganz anderes Thema vertieft, nämlich in die geistlichen Werke von Mozart. Für das Mozart-Handbuch, das im Bärenreiter Metzler Verlag erschienen ist, hat er den umfangreichen Artikel über Mozarts geistliche Werke, also auch seine Messen, verfasst. Meine erste Frage an Professor Hartmut Schick war, was denn die große Messe, abgesehen von ihrer erheblichen Länge, in musikalischer Hinsicht auszeichnet.
Ja, es ist im Grunde eine völlig anachronistische Messe für die Zeit ihrer Entstehung, also 1782, 83, wo Mozart ja dann schon in Wien war. Solche Messen hat man damals nicht mehr geschrieben. Sie gehört zum Typus der neapolitanischen Nummernmesse oder Kantatenmesse. Sie ist also etwa so angelegt, wie man das heute noch von der H-Moll-Messe von Bach kennt. Also nicht nur sehr lang, sondern auch sehr vielgliedrig. Also beispielsweise der Credo-Satz war wohl siebenteilig geplant und auch die anderen der fünf Messensätze sind in sich untergliedert in mehrere Nummern, mehrere Einzelsätze. Und das hat man eigentlich um die Zeit gar nicht mehr gemacht. Dafür hatte man auch gar keine Aufführungsperspektive, weil man so viel Geduld nicht mehr in den Gottesdiensten hatte, Messen im Umfang von einer Stunde oder sogar anderthalb Stunden aufzuführen. Denn wäre die Messe vollendet worden, hätte sie tatsächlich so um die anderthalb Stunden gedauert. Und also insofern ist es ein ganz anachronistisches Werk, das in Italien noch seinen Sinn gehabt hätte. Da gab es noch diese Tradition, solche langen Nummernmessen aufzuführen. Das wissen wir auch von einem Brief aus Mailand, wo Mozart schreibt, er sei im entsetzlich langen Gottesdienst gewesen. es ist sehr eigentümlich. Es gab auch keine Bestellung für diese Messe. Es gab keinen so ganz klaren Anlass. Man kann da schon spekulieren, da kann ich schon noch was dazu sagen. Und sie wurde eigentlich auch nie so richtig aufgeführt oder eigentlich nur einmal so halb aufgeführt. Sehr eigentümlich. Eine Messe, bei der man letztlich den Eindruck hat, dass Mozart sie für sich selber geschrieben hat oder vielleicht auch für seine Frau und eigentlich um selber im Komponieren sich noch neue Herausforderungen.
Also in dem Sinne erstaunlich, weil das hieß ja, das ist sowas wie eine Studie für ihn selber gewesen.
Ja, eigentlich schon. Also man muss sehen, das ist genau die Zeit, in der Mozart intensiv in Kontakt kommt mit der Kirchenmusik und überhaupt den ganzen polyphonen Werken von Händel, von Georg Friedrich Händel, aber auch von Johann Sebastian Bach in dem Haus von Gottfried van Swieten in Wien, wo sich so ein Zirkel getroffen hat, um diese alte, vergessene Musik wieder zu entdecken und auch aufzuführen. Er hat auch mitgeholfen beim Aufführen von Händel-Oratorien, Kantaten, auch von Bachschen Werken wohl. Und wie die neue Forschung jetzt sogar überraschenderweise gemerkt hat, wahrscheinlich hat man sogar die H-Moll-Messe von Bach damals kennengelernt, wo man immer dachte, die ist erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Ne? Also diese Musik, die hat Mozart unglaublich fasziniert, diese alte, aber eben enorm komplexe, kontrapunktische Musik mit ihren barocken Merkmalen und eben ihrer sehr virtuosen Kontrapunktik, also fugierten Sätzen. Und offenbar ist das für ihn eine Herausforderung gewesen, sich da noch weiterzuentwickeln. Alles andere konnte er eigentlich schon, den neuen Stil, den galanten Stil, den Opernstil und so weiter. Da war er virtuos und konkurrenzlos fast schon, abgesehen von Haydn. Aber da bei Bach und bei Händel, da hat er noch Dinge gesehen, die ihn wirklich sehr beeindruckt haben. Und er hat viel später ja in Leipzig die Motetten von Bach noch kennengelernt, hat nur anhand der Stimmen und hat da völlig konsterniert ausgerufen, da gibt es doch wirklich noch etwas, wovon man etwas lernen kann. Ne?
Sie haben das gerade schon erwähnt, dass wir gar nicht wissen, warum Mozart eigentlich diese Messe geschrieben hat. Oder zumindest können wir nur ein bisschen raten, was ihn dazu bewegt hat. Was sind denn da die Anhaltspunkte?
Ja, das ist ziemlich mysteriös. Es gibt einen Brief, bei dem er nicht so ganz genau wissen, worauf er sich bezieht. Also da schreibt er wegen an seinen Vater, wegen der Moral hat es ganz seine Richtigkeit. Es ist mir nicht ohne Vorsatz aus meiner Feder geflossen. Ich habe es in meinem Herzen wirklich versprochen und hoffe es auch wirklich zu halten. Meine Frau war, als ich es versprach, noch ledig, also alles offenbar bezogen auf diese Messe, die er gerade schreibt. Und weiter, da ich aber fest entschlossen war, sie bald nach ihrer Genesung zu heiraten, so konnte ich es leicht versprechen. Zeit und Umstände aber vereitelten unsere Reise, wie Sie selbst wissen. Zum Beweis aber der Wirklichkeit meines Versprechens kann die Spart, also die Partitur, von der Hälfte einer Messe dienen, welche noch in der besten Hoffnung daliegt. Das heißt, diese Messe verdankt ihr Entstehen einem Versprechen, das irgendwie, wo es auch um Moral geht, wo es um seine noch nicht mit ihm verheiratete Frau geht. Und da auch ihre Genesung erwähnt wird, vermuten manche und jedenfalls auch ich, dass er damals, als sie schwer krank war, seine Braut ein Gelübde abgegeben hat, er werde eine große Messe schreiben, wenn sie denn wieder gesund wird. Und insofern könnte man sagen, es ist so eine Art Votivmesse, ne? Also sie trägt eine Schuld ab und ist eben dann gewissermaßen soll helfen, dass seine Frau dann mit Gottes Beistand wieder gesund wird. Was aber natürlich nicht ausschließt, dass es für ihn selber einen ganz anderen Sinn auch hatte, nämlich den, sich in einer längst vergangenen Technik der kontrapunktischen Messe im barocken Stil teilweise sogar sich zu üben und das eben in seinen eigenen Stil zu integrieren.
So eine Messe als Dankbarkeitsgeschenk an Gott. Passt das auch zu Mozarts Art zu glauben?
Also man kann ihm ja alles Mögliche unterstellen an sehr lockerer Lebensweise. Ne? Aber er scheint wirklich fromm gewesen zu sein in einem unproblematischen, vielleicht heute würde man sagen ein bisschen naiven Sinne, also noch ganz geborgen in seiner Religiosität. Also das war wohl schon, also er hat das schon mit echter innerer Beteiligung geschrieben, seine Messen. Man muss ja auch sagen, er musste auch die Messen davor, die er geschrieben hat, diese, was weiß ich, 15 Messen davor, die musste ja fast alle gar nicht schreiben. Das gehörte gar nicht zu seinen Dienstpflichten in Salzburg, wo Konzertmeister der Hofkapelle, der bischöflichen Hofkapelle war, da gehörte es nicht zu seinen Dienstpflichten, Messen zu schreiben. Ne? Das hat er freiwillig gemacht, weil es ihm wichtig war, sei es aus religiösen Gründen, sei es auch einfach, um sich in dem Kirchenstil zu üben, der ihm genauso wichtig war wie der Kammerstil und der Opernstil. Also es ist interessant, wie er viel später, 1790, als er sich bemüht hat um die Hofkapellmeisterstelle in Wien, wie er da dem Kaiser schreibt, ja, im Unterschied zu dem Hofkapellmeister Salieri sei er ja auch sehr erfahren und bewandert im Kirchenstil. Ne? Also er wollte wirklich ein kompletter Komponist sein und dazu gehörte dann eben auch entsprechende Kompetenz im geistlichen, im kirchenmusikalischen Bereich.
Ein Teil der Messe ragt etwas heraus, die Sopranarie et incarnatus est, weil sie ja so betörend überirdisch ist und ja auch so eine besondere Kadenz hat, ne, mit Sopran, Flöte, Oboe, Fagott. Meinen Sie, dass vielleicht dieses besondere Stück auch ein Hinweis auf Constanze Weber, also seine dann Gattin war, weil sie ja Sängerin war und vielleicht auch also als Hinweis für ein Geschenk für sie zum Singen?
Unbedingt, unbedingt. Also schon der erste Einsatz im Kyrie, wo es dann nach Dur durchbricht, von C-Moll nach S-Dur, das ist so betörend geschrieben, dass man spontan sagen möchte, also das geht jetzt über Religiöses hinaus. Ne? Da kommt so viel von Verzückung, von Verliebtheit vielleicht auch rein, wenn man weiß, dass sie das ja dann auch uraufgeführt hat, dass er es schon auch für sie, für die Constanze geschrieben hat. Aber es gibt ja noch einen weiteren Beleg, nämlich er hat im Vorfeld eine Gesangsübung, eine Solfège, ein Solfeggio geschrieben, indem er einen größeren Abschnitt aus der Sopranpartie dann ohne Text einfach nur so als Gesangsübung für sie niedergeschrieben hat. Und irgendwo gibt es dann auch ein Vermerk. Und das hat er betitelt mit Solfège für meine geliebte Costanza. Also insofern gibt es einen ganz direkten Bezug zu Constanze, nicht nur mit diesem etwas dubios überlieferten Versprechen, sondern auch dann, was die Uraufführung, zumindest die Teiluraufführung in Salzburg angeht und diese Gesangsübung.
Mozart hat diese Messe nicht fertiggestellt. Mhm. Und auf der CD des Kölner Kammerorchesters hören wir eine Fassung, die von Franz Beyer stammt. Wie viel Musik fehlt denn?
Ja, es fehlt Musik aus zwei Gründen. Einerseits, weil er es tatsächlich nicht komponiert hat. Andererseits, weil es unglücklich überliefert ist, also weil Quellen verloren gegangen sind. Komplett komponiert hat er und überliefert ist auch sehr unproblematisch Kyrie und Gloria. Im Credo hat er nur noch entworfen und auch nicht mehr alles, sondern nur die ersten beiden Sätze zum Et Incarnatus. Da sieht die Partitur sehr lückenhaft aus. Das heißt, er hat nur die wichtigsten Stimmen, die Chorstimmen, gelegentliche Bläser und Streicherstimmen, aber zum Beispiel nie die zweiten Geigen und die Bratschen ausnotiert. Also da ist gewissermaßen nur die Hälfte, aber immerhin die Substanz überliefert. Alles ab dem dritten Satz ist nie komponiert worden. Kann man insofern auch nicht rekonstruieren, da gibt es auch keine Skizzen. Die ersten beiden Credo-Sätze, die kann man relativ gut ergänzen und da unterscheiden sich auch die verschiedenen Ergänzungsversuche nicht so gravierend. Ansonsten hat er noch an sich komponiert das Sanctus und Benedictus, nur sind da unglücklicherweise die wichtigsten Quellen verloren gegangen. Das heißt, er hat da mit einem sehr großen Apparat gearbeitet, nämlich mit einem, der längst nicht auf die 12 Systeme seines Papiers gepasst haben. Auf die 12 Systeme. Und weil er achtstimmig komponiert den Chor, haben nur gepasst die 8 Chorstimmen und die 4 Streicherstimmen. Die Bläser, dafür musste er eine zweite große Partitur schreiben. Hat er auch gemacht. Beides zusammen ergibt dann den kompletten Satz. Nur die erste Partitur, also die mit den Chorstimmen und mit den Streicherstimmen, ist verloren gegangen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch diese zweite Partitur, in der die restlichen, also die Bläserstimmen, drin sind, auch noch ohne Trompeten. Nun hat man eben die Aufgabe und die wird dann unterschiedlich gelöst, auf Basis dieser Bläserpartitur den gesamten Satz zu rekonstruieren, also insbesondere auch den Chorsatz. Das geht deswegen besser, als man so meinen würde, weil es damals die Konvention gab, die Chorstimmen mit den Posaunenstimmen parallel zu führen oder umgekehrt. Die Posaunen spielen immer das mit, was der Chor spielt. Nur ganz selten spielen sie was Eigenes. Und insofern kann man an den Posaunenstimmen gut ablesen, was jeweils der Chor wohl gesungen hat. Aber bei einem achtstimmigen Chor trifft das an Grenzen. Und insofern wird auch die Fuge, die dann die Hosanna-Fuge, die das Sanctus beschließt, teilweise als sechsstimmige Fuge angenommen oder auch neuerdings immer mehr als achtstimmige Fuge angenommen. Da muss man dann eben doch manches noch hinzusetzen, weil eben diese acht Stimmen nicht komplett in dem Bläsersatz erkennbar sind, die 8 Chorstimmen dieser Hosanna-Fuge. Also da wird es dann schon ein bisschen kreativer beim Ergänzen und beim Rekonstruieren dessen, was verloren ist. Nie komponiert hat er das Agnus Dei. Da gibt es nur ganz, ganz kurze, ein paar Takte Skizzen, aus denen man immerhin entnehmen kann, dass der Satz mit einer Doppelfuge, also einer sehr komplizierten, sehr aufwendigen kontrapunktischen Arbeit enden sollte, quasi als Höhepunkt dieser die Kontrapunktexerzitien in dieser Kontrapunktstudie. Aber das zu ergänzen, zu rekonstruieren, das ist eigentlich, würde ich sagen, unverantwortlich. Also da muss man eigentlich 99% komponieren und dann ist es kein Mozart mehr.
Deswegen fehlt auch dieser Satz in der Fassung von Franz Beyer.
Genau, ja, ja.
Was können wir denn darüber vermuten, warum Mozart nicht weiter komponiert hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann natürlich sagen, dass es die Tradition gab, gerade in Süddeutschland, auch bei komplett überlieferten Messen im Gottesdienst nach dem Et Incarnatus abzubrechen. Also nicht die ganze Messe zu musizieren, sondern nur Kyrie, Gloria, Credo bis Et Incarnatus. Und wenn man sich auf diese Tradition beruft, könnte man sagen, ja, dann war ja eigentlich alles da, was man so braucht, um wenigstens eine Messe notdürftig aufzuführen. Ja, gut, aber er hat das Sanctus Benedictus ja dann auch noch geschrieben und im Agnus Dei zumindest ein bisschen skizziert. Also er hatte wohl schon die Idee, es noch fertig zu machen, aber wahrscheinlich hat dann einfach die Zeit gefehlt. Ich meine, das ist die Zeit, in der er in Wien anfängt, große Erfolge zu erringen mit seinen Klavierkonzerten. Und da konnte er Geld verdienen, musste er auch für seine wachsende Familie. Mit einer solchen Messe konnte er kein Geld verdienen. Die konnte er ja nicht mal aufführen. Also die wäre in keinem Hofgottesdienst aufgeführt worden. Und vielleicht hatte sie den Zweck, sich im Kontrapunkt und im alten Stil zu üben, doch schon weitgehend erfüllt. Und dieser Impuls war dann auch nicht mehr so da.
Ist das eigentlich ungewöhnlich aufs ganze Mozartsche Schaffen gesehen, dass er da sich die Freiheit nimmt, ein so großes Werk eigentlich ja einfach nur so zu schreiben?
Ja, eigentlich schon. Also es ist ziemlich singulär. Das gibt es auch selbst bei Haydn nicht, dass man anlasslos und ohne klare Aufführungsperspektive so etwas schreibt. Nun ist es immerhin so, dass er in seiner späten Zeit, als er offenbar den Plan hatte, ab den 1790er Jahren noch sich ganz auf die geistliche Musik zu verlegen. Er hat sich ja dann darum beworben, Kapellmeister am Stephansdom zu werden und war dann auch schon der designierte Nachfolger. Da hat er einfach auf Vorrat schon Entwürfe zu Messen skizziert, die er dann, wenn er dieses Amt übernommen hätte, da kam ihm der Tod leider in die Quere, die er dann hätte vervollständigen können. Also da hat er anlasslos, aber nicht absichtslos, eben schon einen Fundus an Messanfängen skizziert. Aber wie gesagt, da gab es immerhin eine klare berufliche Perspektive oder jedenfalls Hoffnung und natürlich auch eine Anwendungsperspektive, weil das dann die Werke gewesen wäre, die er hätte qua Amt als Stephans Kapellmeister auch tatsächlich schreiben müssen.
Diese Messe, Köchelverzeichnis 427, das ist die letzte große Messe, wenn wir jetzt das Requiem ausklammern, und sie ist aber unvollständig geblieben. Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass es zumindest Fragmente gibt aus der Zeit dazwischen. Mhm. Es gibt aber ja auch eine interessante Wendung im, sage ich mal, Privaten von Mozart, weil er sich den Freimaurern anschließt. Mhm. Welchen Einfluss hat das auf seine Kirchenmusikwerke?
Das ist eine schwierige Frage. Also die Freimaurermusik, da haben Sie schon recht, dass die da in diesem Kontext nicht irrelevant ist, denn sie hat so einen weihevollen Ton. Sie ist nicht wirklich geistlich, das ist ja so etwas frei religiöses. Ja, das fügt seinem Stil eine neue Facette hinzu, könnte man sagen. Also eine weihevolle Feierlichkeit, die so in den Salzburger Messen eigentlich nicht vorgebildet ist. Da spielen dann vor allem auch die Bassetthörner eine große Rolle, also die ganz tiefen Klarinetteninstrumente. Und man merkt dann natürlich in der Zauberflöte die Erfahrung, die er mit der Freimaurermusik gesammelt hat. Zu vermuten ist, könnte man sagen, dass er diese Stilkomponente, diese Ausdrucksqualitäten dann auch in seine Wiener Kirchenmusik der 1790er Jahre aufgenommen hätte, wenn es denn dazu gekommen wäre, dass er da als hauptamtlicher Stephanskapellmeister noch jahrelang tätig wird.
Der Vollständigkeit halber will ich eben noch erwähnen, dass ja Mozart zwei Sätze aus dieser C-Moll-Messe benutzt für die Kantate Davide Penitente. Was sagt uns das eigentlich? Also das heißt, er hat das Werk nicht vergessen. Es ist doch nicht komplett für die Schublade gewesen, sondern er hat da einen Weg gefunden, um es einzubauen, um es zu veröffentlichen.
Genau, also das ist dann gewissermaßen das Einscheren in die zeitübliche, ganz pragmatische Sicht der Dinge, dass Musik eben ja auch nicht für einen selber geschrieben wird, sondern dass man damit Geld verdienen will, dass man damit an die Öffentlichkeit will. Und insofern ist, auch wenn es vielleicht eine private Studie war und etwas, um ein Versprechen einzulösen für seine Frau und gegenüber Gott, ist er jetzt doch dann pragmatisch genug gewesen, um zumindest die Hälfte dieser Musik zu retten für eine Anwendung in Form dieser Kantate Davide Penitente, wo die Musik mehr oder weniger gleich bleibt, aber der Text ausgetauscht wird. Was geht, das wissen wir von Bachs Weihnachtsoratorium. Das ist eigentlich, das funktioniert eigentlich immer, dass man Musik umtextiert, wenn man es geschickt macht. Und das ist ganz geschickt gemacht gewesen. Also da hat er dann doch immerhin aus der Musik noch etwas machen können, die er mit doch ziemlich viel Mühe ja geschrieben hatte.
Wir wollen noch auf eine zweite Messe blicken, die auf der CD des Kölner Kammerorchesters aufgenommen wurde, nämlich eine deutlich kleinere, die Messe Köchelverzeichnis 258. Sie ist dicht, sie dauert nur rund 17 Minuten, also ein Drittel der Zeit der C-Moll-Messe. Jetzt im Umkehrschluss gefragt, wir haben vorhin über die Länge gesprochen der C-Moll-Messe, hier ist es jetzt ganz kurz. Was drängt denn Mozart zu dieser Kürze?
Das war eigentlich der übliche, der verbreitete, der normale Messentypus damals, die sogenannte Missa Brevis. Die konnte ganz, ganz knapp sein, vielleicht nur 14 Minuten lang. Und dann musste man, um den doch recht ausladenden Messentext unterzubringen, sogar manchmal verschiedene Sätze gleichzeitig singen lassen, was ein bisschen komisch klingt heute. Hier diese Messe, KV258, die sind ganz klein bisschen länger, so 15, 16 Minuten oder so. Da ist es nicht nötig. Und es gibt dann noch welche, die sind 20 Minuten lang. Das alles nennt sich Missa Brevis und war das, was in der alltäglichen Gottesdienstpraxis, im katholischen Messgottesdienst, dann auch erwünscht war, aufgeführt wurde. Und das hat Mozart so, was weiß ich, 10, 11 Mal auch so geschrieben. Da gibt es zwei Typen. Die ganz einfache, nicht feierliche Missa Brevis, nur mit dem sogenannten Kirchentrio, zwei Geigen, Stimmen, Bass, also mit Orgel und Cello, Kontrabass, eventuell mit Oboen und Hörner noch dabei. Und dann gibt es die Missa Solemnis, also die solenne, die feierliche Messe. Die hat dann, die definiert sich dadurch, dass noch Trompeten und Pauken dazukommen. Die war immer nötig. Dann, wenn es sich um einen festlichen Anlass handelte, also um einen Gottesdienst, an dem ein Bischof, womöglich der Fürsterzbischof von Salzburg, teilgenommen hat, dann mussten Trompeten beteiligt sein und dann musste man eine solenne, eine feierliche, eine Trompetenmesse aufführen. Während umgekehrt damals die Verwendung von Trompeten bei anderen Gottesdiensten seit der Mitte des 18. Jahrhunderts eingeschränkt wurde. Also man wollte da nicht zu viel Aufwand treiben, gerade auch in kleineren Dorfpfarrkirchen und so weiter. Also da war es regelrecht verboten, Trompeten zu verwenden.
Man kann immer wieder lesen, dass Erzbischof Colloredo, Mozarts Arbeitgeber, für ein paar Jahre lange Messen nicht mochte und Mozart sich deswegen kurz halten sollte. Ist da auch was dran?
Das bezieht sich nicht auf Mozart speziell, das galt auch für andere, da haben Sie vollkommen recht. Da ist was dran, denn es ist wohl so, dass man einfach nicht wollte, dass die hohen Herren, angeführt der Bischof, aber auch der andere Klerus, dass die zu viel Zeit vergeuden mit dem Besuch von Gottesdiensten. Also die Gottesdienste sollen einfach nicht zu lang werden. Und man stellt sich vor, dass da anderthalb Stunden C-Moll-Messe, KV427, laufen. Da wären die nicht mehr zu ihrer Verwaltungstätigkeit gekommen.
Hätten dafür aber schöne Musik gehört.
Hätten schöne Musik gehört, ja. Aber es ist ja auch nicht das Einzige, was da erklingt. Ne? Also zu dieser Messe gibt es ja noch andere musikalische Nummern an anderen Stellen des Gottesdienstes und so. Also in so einem Gottesdienst dauert dann sowieso eher anderthalb als nur eine Stunde, wie man es heute so hat. Also das war in der Tat eine Vorgabe, eben gerade auch mit Rücksicht auf das Zeitbudget der teilnehmenden Geistlichkeit.
Jetzt von der Länge her ist also Köchelverzeichnis 258 eine typische Mozart-Messe. Genau. Ist sie auch in musikalischer Hinsicht, also wenn wir detaillierter hinblicken, eine typische Messe?
Eigentlich schon. Also das Prinzip ist hier nun eben ganz anders als bei der Nummernmesse oder Kantatenmesse, der C-Moll-Messe, dass jeder der fünf Ordinariumsätze, wie man das nennt, also Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus mit Benedictus und Agnus Dei, in einem Zug durchkomponiert wird. Und insofern ist sie typisch, dass dieser ein solcher Satz dauert dann 2 bis 3 Minuten. Das wird also recht zügig durchkomponiert. Da ist der Stil dann eben auch nicht mehr der einer Arie oder eines barocken Chorsatzes, womöglich mit Fuge, sondern das muss ja alles schneller gehen. Und insofern schreibt man zum Beispiel einen ganz kurzen Sonatensatz. Also das Kyrie wird auch hier dreiteilig angelegt, was es im Text sowieso ist. Kyrie, Christe, Kyrie. Es gibt natürlich dann schon auch bei jeder dieser Musae Brevis von Mozart reizvolle Besonderheiten. Und hier ist es zum Beispiel eine, dass er sich dann doch die Zeit nimmt, im Gloria eine Mini-Fuge unterzubringen, was eine Musae Brevis gar nicht braucht. Aber er macht es so, dass er die Einsätze des Fugenthemas so schnell nacheinander abhandelt, so ineinander schiebt, also quasi teleskopiert, dass das so als Engführung ganz schnell über die Bühne geht. Und dann hat er immerhin doch eine Fuge noch untergebracht. Ne? Oder das Benediktus, das normalerweise, das wissen vielleicht manche unserer Hörerinnen und Hörer, ein sehr inniger, zurückhaltender Satz ist, in dem die Solostimmen zum Zuge kommt. Das macht er hier experimentell ganz anders. Und da ausgerechnet komponiert er den Moment der größten Klangentfaltung. Also doppelchörig, ein vierstimmiger Chor und vier Solisten, die sich abwechseln, die dann teilweise gleichzeitig singen. Und das wird dann ungewohnt opulent, so wie man es vielleicht im Sanctus gewohnt wäre oder an manchen Stellen des Gloria. Das macht er sonst nicht und das widerspricht auch der Tradition, aber es hat natürlich einen besonderen Reiz, da so mal überrascht zu werden. Und es ist auch nicht falsch, denn Benedictus qui venit in nomine Domini, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, das kann man natürlich auch mit solcher ganz großen Klangentfaltung komponiert. Wenn man sich denkt, dass es ja der Einzug am Palmsonntag ist und dass eine große Menschenmenge da den Jesus auf seinem Esel da begrüßt, ne, dann warum nicht auch mal mit dem großen Apparat?
Zu welchem Anlass ist diese Messe aufgeführt worden? In welchem Gottesdienst?
Ja, man hat sie früher Spauermesse genannt, S-P-A-U-R, weil man dachte, sie wäre für die Priesterweihe von Friedrich Franz Josef Graf Spauer komponiert worden. Das ist allerdings mittlerweile widerlegt worden, denn man musste die Messe vor einigen Jahrzehnten umdatieren, dadurch, dass Alan Tyson, ein Mozartforscher, die ganzen Papiersorten, mit denen Mozart gearbeitet hat, analysiert, untersucht und datiert hat, im Abgleich mit dem, was Papiermühlen so produziert haben und im Abgleich mit anderen datierten Messen. Also diese Messe, dieses Autograph ist eben nicht datiert. Und Tyson hat eben dann gezeigt, dass die zu einem anderen Datum entstanden ist, nämlich im Dezember 1775 entstanden sein muss. Man kann tatsächlich das auf diesen Monat Dezember 75 datieren, aufgrund der Papiersorte. Unglaublich, ne? Mhm. Und wenn das so war, dann hängt sie eben nicht mit dem Spauer zusammen, sondern ist vermutlich für einen Weihnachtsgottesdienst in Salzburg im Jahr 1775 geschrieben worden und natürlich für einen Gottesdienst, an dem der Fürsterzbischof persönlich zelebriert hat, denn sie hat ja Trompeten, ist also eine Missa Solemnis.
Und wie hat sich dann diese Musik in den Messablauf gefügt?
Ja, das weiß man ja heute kaum noch. Ne? Also wer geht noch in katholische Gottesdienste?
Und darf dann irgendwie sowas Opulentes, ja, als Musik hören?
Und genau, und wer kennt vor allem noch die lateinische Liturgie, die ja verboten war und nur durch Benediktus jetzt zumindest wieder manchmal zugelassen wird? Na, das ist ja recht komplex. Die Messe wird in jedem Fall nicht an einem Zug durchgesungen und gespielt, sondern aufgeteilt auf vier Stationen. Es beginnt mit einem Introitus, das kann auch ein Orgelvorspiel sein oder eben gesungen. Dann wird das Kyrie und Gloria musiziert, immerhin am Stück. Dann geht es aber weiter mit vielen anderen Punkten, einem Gebet, einer Epistel, also Brieflesung. Dann kommt ein anderes Musikstück namens Graduale. Das ist bei Mozart gern auch eine sogenannte Kirchensonate. Das heißt, der Text wird nur vom Priester gebetet und es klingt Instrumentalmusik. Es könnte auch ein Konzertsatz sein. Dann kommt ein Alleluja und in der Fastenzeit ein Traktus, dann wird das Evangelium gelesen und dann erst, also vielleicht eine Viertelstunde später, wird das Credo gesungen. Das wird gefolgt von einem weiteren Musikstück namens Offertorium. Das kann eine Vertonung dieses Textes sein, es kann aber auch etwas anderes sein. Dann kommt wieder ein Gebet, eine Präfation und dann schließlich das Sanctus und das Benediktus. Dann kommen wieder Gebete und dann das Agnus Dei und am Schluss die Communio, also die Verteilung der Hostie. auch als Musik, mit Musik begleitet, hinterlegt. Und noch ein Gebet und schließlich das Ite Missa. Also insgesamt, ich weiß nicht, was haben wir jetzt, 12, 15 Nummern, von denen die große Orchestermesse eben nur ein Bestandteil ist.
Mozart hat in dem Sinne mit dieser Messmusik ja eine Gebrauchsmusik geschrieben für einen bestimmten Tag, an dem das Werk aufgeführt wird. Kann man, wenn wir jetzt einmal allgemeiner auf die Messen blicken, erkennen, inwieweit er seine, jetzt sage ich Interpretation des Textes, es ist immer derselbe Text, anpasst auf den Tag, an dem es aufgeführt wird?
Ich glaube, das kann man in der Regel nicht tun. Also es ist ja so, dass es sich um Vertonung des sogenannten Ordinarium Missae handelt, also des Textbestandes der sonntäglichen Messe, der immer gleich bleibt. Es passt also auf jeden Sonntag, auf jedes sonstige Kirchenfest. Auf den Tag selber bezogen ist das sogenannte Proprium Missae, also das sind die Texte von Introitus, Graduale, Offertorium, Communio und die Gebete dann auch. Allerdings gibt es dann schon auch Messen mit einem gesteigerten Aufwand. Und da kann man, könnte man sagen, lässt sich dann eine gewisse Anwendungsperspektive vielleicht erkennen. Aber nicht so, dass jetzt einzelne Wendungen im Text besonders hervorgehoben wären. Also es gibt zum Beispiel die sogenannte Waisenhausmesse, wo der 12-jährige Mozart etwas eingeschnappt war, weil die Wiener eine Oper von ihm abgelehnt hatten. Und da dachte er, ja, jetzt zeige ich es denen mal. Und hat dann in dem zarten Alter von 12 Jahren eine riesengroße Kantatenmesse, also Nummernmesse in der Art der C-Moll-Messe, geschrieben mit allem unglaublichem Aufwand, mit 4 Trompeten und mit Posaunen, die dann sogar selbstständig hervortreten. Und bei diesem mutmaßlichen Anlass, eben so einer so Einweihung eines Waisenhauses, war wohl auch der ganze Hofstaat da und die Kaiserin, und die waren dann auch entsprechend geplättet von dieser Prachtentfaltung und von diesem unglaublichen kompositorischen Genie, was sich da in dieser groß angelegten, wirklich auftrumpfenden Messe ihnen präsentiert.
Aber da geht die Beeindruckung eben durch die Besetzung und weniger durch das einzeln gearbeitete.
Genau. Also es ist schon unglaublich gute Musik, muss man einfach sagen. Also was der da schon bewältigt, das ist kaum fassbar. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, er hebt da irgendwelche Textstellen hervor, um damit etwas mitzuteilen, was jetzt auf den Anlass bezogen wäre oder so.
Und trotzdem, um da nochmal diesen Gedanken zu verfolgen, wir haben insgesamt 18 komplette, also komplett stimmt schon wieder nicht, weil ja bestimmte unvollständig sind, aber halbwegs groß angelegte Messen von Mozart, und können ja doch darüber staunen, wie vielfältig er an diesen Text dran gegangen ist. Und ein bisschen platt gesprochen, das ist Gebrauchsmusik für eine Messe in einer Kirche. Es gibt ja eigentlich gar nicht so richtig den Zwang dahinter, da immer wieder sich so neu zu erfinden.
Nee, und das ist eben das Erstaunliche, dass er für sich selber einfach den Ehrgeiz hatte, es nie zu wiederholen. Also jede dieser Messen hat was Besonderes, geht immer wieder neue Wege innerhalb dieses ja doch sehr stark vorgegebenen Rahmens. Also die Länge maximal 20 Minuten, die Besetzung ist eigentlich auch immer gleich, nur eben mit oder ohne Trompeten. Der Text ist immer der gleiche. Das würde sehr leicht bei einem weniger genialen Komponisten in Dutzendware abgleiten und tut es ja auch bei den Zeitgenossen oft. Aber bei ihm ist jede anders. Das ist wirklich unglaublich, wie er da für sich selber offensichtlich einfach nur den Ehrgeiz hat, alle denkbaren Möglichkeiten in diesem stark vorgegebenen Rahmen auszuprobieren. Und das ist schon sehr faszinierend. Insofern, wer die Zeit hat, das alles mal der Reihe nach anzuhören, dann vielleicht auch mit dieser Gesamtaufnahme, der kommt schon auf seine Kosten. Und wenn man dann noch in die Noten schaut, dann sowieso.
Ja, und wenn man die dann so im Detail verfolgt, diese genialen Lösungen der eigentlich immer gleichen Aufgabe, dann hat man das Gefühl, dass das auch eine Bestätigung ist der These des ersten Mozart-Biografs, dass nämlich Kirchenmusik das Lieblingsfach von Mozart war.
Ja, das ist ja etwas, was uns schwerfällt zu glauben. Ne?
Ja.
Man hat doch mittlerweile ein ganz anderes Mozart-Bild. Man denkt, ja, das, nichts ging ihm über das Opernkomponieren,
genau.
Die Klavierkonzerte und so weiter. Und ja, und dass er als Privatmensch, Privatmann, wie auch eben seine Konstanze mal erwähnt hat, dass ihm eigentlich das Liebste die Kirchenmusik war. Und wenn sie ihm einen Gefallen, etwas Liebes tun wollte, dann hat sie dafür gesorgt, dass er ein neues Werk von Michael Haydn oder so etwas hören konnte. Das ist schon, das bereichert unsere Kenntnis von Mozart schon, wenn man sich das klar macht. Und eben auch, dass er tatsächlich nach seinen großen Erfolgen mit den Klavierkonzerten, die dann aber nicht mehr fortsetzbar waren, offenbar in den 1790er Jahren, und nach seinen mittelmäßigen Erfolgen mit den Opern, die in Prag sehr erfolgreich waren, in Wien nicht ganz so erfolgreich, dass er dann meinte, den Rest seines Lebens als Kirchenkomponist verbringen zu wollen. Das bestätigt das ja dann doch auch wieder, diese besondere Vorliebe für den geistlichen Stil und für die Möglichkeiten des Komponierens für die Kirche.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke in die Kirchenmusik von Mozart und insbesondere die zwei Messen, über die wir gesprochen haben. Danke, Professor Hartmut Schick.
Sehr gerne.